Mit Hochwasser oder Acqua Alta kennt man sich in Venedig aus. Jedes Jahr im Herbst schwellen die Kanäle an, treten über das Ufer, überschwemmen den Markusplatz. Doch was am 4. November 1966 passiert, das hatte noch niemand in Venedig erlebt.
Queste immagini sono state girate nel centro storico di Venezia, dove i danni sono incalcolabili.
A Murano. Die gesamte Lagune wird vom schlimmsten Hochwasser aller Zeiten heimgesucht. Selbst größere Inseln wie Palestrina werden von bis zu 4 Meter hohen Wellen komplett überspült. Die Einwohner müssen über Schiffe evakuiert werden. In Venedig selbst erreicht das Hochwasser 1,94 Meter. 75% aller Geschäfte werden schwer beschädigt oder komplett zerstört. Die Stadt muss tagelang ohne Strom auskommen. Dieser Tag ist ein Schock für alle Venezianer. Denn er zeigt, wie verwundbar die Lagune ist. Danach muss eine Lösung her. Schon Bettino Craxi kündigt die an. 1995 soll ein ausgeklügeltes System fertiggestellt sein, um Venedig zu schützen. Fertig ist Mose, das Bauwerk aus 78 Fluttoren, die am Meeresboden verankert sind, immer noch nicht. Das System befindet sich seit 2020 im Testbetrieb. Seitdem schützt es Venedig mehr oder weniger effektiv vor Hochwasser. Aber es gibt auch Zweifel. Ist Mose wirklich die Lösung für Venedigs Hochwasserproblem? Wird es der nächsten schlimmen Sturmflut standhalten können? Und warum wurden 2014 der Regionalpräsident des Veneto und Giorgio Orsoni, der amtierende Bürgermeister, festgenommen? Darüber sprechen wir in der dritten Folge von Rescis Republik, der Venedig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Rescis Republik, der Venedig-Podcast, Folge 3. Mein Name ist Christopher Weingart und meine Oma hat mich gestern angerufen, um mich zu fragen, wie es denn gerade mit dem Hochwasser aussieht. In Italien sei ja aktuell alles überflutet. Aber das mit dem Hochwasser in Italien und das mit dem Hochwasser in Venedig, das muss gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Heute sprechen wir, wie könnte es bei der Einladung anders sein, übers Hochwasser. Aber erst gibt's noch einen kleinen Hinweis. Bisher haben wir uns für die Aufzeichnung dieses Podcasts ja zwischen Ruhrgebiet und Venedig über ein Programm zusammengeschaltet, das nicht weiter genannt werden soll. Für diese Folge haben wir das zum ersten Mal geändert und uns getroffen und gemeinsam den Podcast aufgenommen. Dabei hatten wir allerdings nur ein Mikrofon zur Verfügung und das ist, wie Sie sich sicherlich denken können, ein Problem. Also bitte ich zu entschuldigen, dass die Tonqualität von meinen Fragen und Beiträgen nicht ganz so toll ist und übergebe jetzt einmal sozusagen an mich selbst.
Jetzt aber eine Weltpremiere. Wir sitzen nebeneinander. Ich begrüße zum ersten Mal live neben mir Petra Rescis. Hallo Frau Rescis.
Hallo, hallo.
So, sprechen wir direkt übers Hochwasser. Meine Oma hat nicht recht damit, dass das Hochwasser hier genauso ist wie anderswo. Warum ist das Hochwasser in Venedig denn anders?
Weil es eben halt nichts mit dem Regen zu tun hat. Da kann es mal regnen, aber kann auch bei Sonnenschein sein, denn das Hochwasser hat nur mit den Gezeiten zu tun. Bei Südost, also Südostwind, ist das Scirocco, drückt dann der Scirocco die Adria in die Lagune ein. Okay. Und zwar an den drei Lagunenöffnungen.
Ja. Da wurde ein Staudamm gebaut.
Naja, man kann auch schon gar nicht mehr richtig von Hochwassersaison sprechen, ehrlich gesagt, weil wir hatten ja auch in diesem Jahr hatten wir sogar ein Hochwasser im August, was völlig atypisch ist. Normalerweise eben halt besonders im Herbst, das hat einfach mit der Konstellation der Gezeiten zu tun und hat auch mit den Windverhältnissen. Dann im Herbst sind natürlich irgendwie stärkere Winde als meinetwegen im Sommer, im August. Also, aber dennoch hatten wir auch in diesem Jahr im August ein Hochwasser. Das wiederum hat auch damit zu tun, mit dem Anstieg des Meeresspiegels, dass es eben halt immer häufiger jetzt zu Hochwassern kommt. Ja.
Genau. Seit dem Beginn der Aufzeichnung vor ungefähr 150 Jahren gab es bis 2019 kein Jahr, an dem zweimal der Stand von 150 Zentimetern Hochwasser erreicht wurde. Das hängt natürlich mit dem Meeresspiegel zusammen. Das hängt aber auch mit der Art zusammen, wie die Lagune gebaut ist.
Die Lagune ist ja in der Tat, man kann schon sagen, wie sie gebaut ist, weil sie ja auch ein Konstrukt ist. Denn eine Lagune tendiert dazu, zu versanden. Ravenna im Übrigen war ja auch eine Stadt in einer Lagune und ist ja bis heute, heute ist es ja Festland. Ja. Und in Venedig wurde eben die Kenntnisse über den Erhalt der Lagune wurden über Jahrhunderte immer gepflegt und weitergegeben. Und da gehören zum Beispiel auch so Sprüche dazu wie ein Pfahl schafft Land. Also wenn man irgendwo einen Pfahl in die Lagune rammt, sammelt sich dann dadurch Sediment an und dadurch verlandet dann eben auch ein Teil. Und demzufolge haben die Venezianer eben halt über Jahrhunderte darauf geachtet, bestimmte Regeln einzuhalten. Zu den Regeln gehört im Übrigen auch, keine allzu tiefen Kanäle zu graben. Denn die Lagune ist dann im Grunde ein Ökosystem von 50 Quadratkilometern. Im Schnitt war sie 40 Zentimeter flach und heute ist sie im Durchschnitt 1,40 Meter flach. Ah. Tief, sagen wir mal besser. Der Hauptgrund ist die Umwandlung Venedigs durch die Schaffung von Marghera, von der Petrochemieanlage in Marghera. Und dazu wurde dann eben der Kanal für die Erdöltanker ausgegraben. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und dann wurden eben halt auch noch weitere Kanäle ausgegraben, wie der Kanal Vittorio Emanuele für die Kreuzfahrtschiffe. Das Hochwasser hat dahingehend damit etwas zu tun, je tiefer der Boden ist, desto höher ist die Fließgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn Hochwasser ist, das heißt, die Adria drückt sich rein in die Lagune. Wenn der Boden tiefer ist, kommt das Hochwasser schneller und reißender. Der Kanal für Erdöltanker, der hat eben den zentralen Teil der Lagune in einen Meeresarm verwandelt. Und das ist extrem negativ für die Lagune geworden. Das heißt also, die Erosion wird dadurch immer größer. Automatisch spült sich eben halt der Boden immer bei den Gezeiten immer weiter raus. Und vor allen Dingen bei jeder Passage eines Schiffs löst das fast einen Tsunami aus, wenn ein Schiff da durchfährt durch diesen Kanal. Da gibt es auch Videos, kann man sich auch im Netz angucken, wie dann tsunamiartig dann eben das Wasser dann irgendwie dann weggezogen wird und damit dann eben auch die Erosion dann eben halt passiert.
Ja, und dieses, nennen wir es mal Jahrhunderthochwasser 1966, das kam dann auch relativ bald, nachdem diese Kanäle ausgegraben bzw. geschaffen wurden. Also man kann nicht so richtig sagen, dass es ein Zufall ist. Wäre es denn eine Lösung, die einfach wieder zuzuschütten?
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Lösung, wenn wir nicht der grundsätzliche Interessenkonflikt im Weg stünde zwischen Venedig und dem Hafen. Der Hafen, der jetzt also betrieben wird für Kreuzfahrtschiffe, für riesige Containerschiffe und eben für die Erdöltanker. Und der soll unbedingt erhalten bleiben.
Das heißt, man lässt das untergehen, wofür die Leute sowieso kommen. Klingt sehr nachhaltig.
Ja.
Es gibt jetzt aber eine andere Art Lösung, das Module Sperimentale Elettromeccanik oder auf Deutsch das Probemodul. Das Probemodul hat schlanke 6 Milliarden Euro gekostet. Was ist denn das Probemodul?
Ja, also dieses Flutsperrwerk ist ein etwas kurioses Ingenieurswerk, das, wie Kritiker sagen, auf einem technischen Schwindel beruht. Und zwar sind das 78 am Meeresboden verankerte Fluttore, die dann, insofern Hochwasser angesagt ist, dann eben hochfahren und dann das Meer sozusagen dann aufhalten sollen an den drei Lagunenöffnungen. Ja. Geplant wurde das bereits vor über 30 Jahren. Die Bauarbeiten begannen 2003. Berlusconi hat den Grundstein dafür gelegt.
Auch das eine Premiere. Wir haben es 2 Folgen geschafft ohne diesen Namen. Es ist ja schon mal was. Sprechen wir vielleicht noch kurz über das MOSE, das Probemodul, wie es heißt. 2019 gab es ein Hochwasser und das war gar nicht mal so schön, wie Sie mir vorhin erzählt haben. Hier stand alles unter Wasser.
Das Hochwasser 2019 war 1,84 Meter. Das heißt also nur wenige Zentimeter weniger als das dann 1966 war es 1,97 Meter.
Ja, ich bin 1,82. Man kann sich das ausrechnen. Da gab es Mose schon. Es war noch nicht ganz fertiggestellt, aber es war schon da. Warum hat man es denn nicht hochgefahren?
Ja, das haben sich natürlich alle gefragt. Ne? Also denn diese verheerenden Folgen dieses Hochwassers, also es wurden Mauern eingerissen, ganze Vaporetti sind auf die Schiavoni dann geflogen. Also es war eine unfassbare Zerstörung. Die wäre natürlich irgendwie nicht so schlimm gekommen, wenn zumindest also Mose eingesetzt worden wäre. Man hatte dann wahrscheinlich Angst, dass das teure Probemodul kaputt gehen würde. Deswegen hat man es nicht eingesetzt. Keine Ahnung.
Dann geht lieber Venedig kaputt. 2020 war es dann soweit. Es wurde eingeweiht. Konnte der Ministerpräsident...
Nee, es ist nicht eingeweiht. Nein. Es ist nicht eingeweiht. Bis heute nicht eingeweiht.
Okay, es wurde zum ersten Mal benutzt.
Das ist immer noch Probe. Was wir machen, ist immer noch Probe seit 2020.
Okay, es wurde zum ersten Mal benutzt. Es wurde zum ersten Mal hochgefahren. Einigen wir uns darauf. Funktioniert es denn?
Ja, also funktionieren, ich meine, das ist irgendwie so, wenn man baut eine Brücke und feiert dann, dass die sie nicht einstürzt, wenn die ersten Autos darüber fahren, ja. Also dieses Probemodul, ja, das insgesamt im Übrigen fast 9 Milliarden Euro gekostet hat, denn inzwischen sind wir bei 7 Milliarden für den Bau des Flutsperrwerks und 2,5 Milliarden für sogenannte Ausgleichsarbeiten. Als Ausgleichsarbeiten zählen beispielsweise in den Beton dieser Betoninsel, die da in die Lagunenöffnung am Lido gepflanzt wurde, sind da so Sternbilder eingefräst worden. Das ist eine Aufmerksamkeit der Architekturfakultät gewesen, die erforderlich war, nachdem das Denkmalschutzamt das doch eingeklagt hat. Oder andere Ausgleichsarbeiten sind zum Beispiel, dass der Meeresgrund, der ausgehobene, zum Teil mit giftigem Meeresgrund, damit künstliche Inseln geschaffen worden sind, die mit Plastiksäcken am Rand beschwert wurden. All das entspricht nicht den ökologischen Standards dieser Lagune. Also um es jetzt kurz zu machen, es gab in den ganzen Jahren eben halt immer wieder eine große Kritik, und zwar von Technikern, und zwar speziell kann ich da zwei Namen nennen, Luigi Dal Paus, das ist ein Hydraulikingenieur aus Padova, oder Vincenzo Di Tella, das ist ein Marineingenieur, und die haben beide eben halt ganz große Mängel festgestellt bei der ganzen Konstruktion dieses Probemoduls. Dieses Projekt hat ja deswegen den Zuschlag bekommen, weil es angeblich sozusagen nicht die Landschaft beeinträchtigen würde. Was man aber überhaupt nicht sagen kann. Also jeder, der ein Boot hat, kann das mal prüfen, wenn er dann an die Lagunenöffnung fährt und vor allen Dingen den ganzen Beton da sieht, der da vergossen wurde. Aber die größten Probleme oder das größte Problem ist bis heute noch eben, dass diese sogenannte Resonanzfrequenz, ja, das ist ein Begriff, ich bin auch immer ganz schlecht gewesen in meiner Jugend, in Physik war ich eine völlige Niete und habe aber bei der Recherche rund um Mose irgendwie lauter Bücher von Hydraulikingenieuren und Marineingenieuren lesen müssen, und die haben mir dann eben auch ganz geduldig erklärt, was also die Resonanzfrequenz ist. Das heißt, das ist ein Begriff aus der Schwingungslehre, das heißt also, dass diese 78 Einzelnen, die schwingen ja einzeln, diese Fluttore. Und da kann es zu einer Diskrepanz der Frequenz der Schwingung kommen, die zur Folge hat, dass eventuell, und das waren nicht nur diese beiden Ingenieure, die das festgestellt haben, sondern auch noch ganze Koryphäen vom Massachusetts Institute of, die dann eben festgestellt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Fluttor aus der Verankerung rausgerissen wird und dann eben im schlechtesten Fall mit einem Tsunami dann bis auf den Markusplatz dann eben treiben könnte. Und dieses wissen wir bis heute nicht, weil jetzt zwar seit 2020 Mose immer wieder eingesetzt wurde, aber unter extremen Bedingungen, wie wir diese extremen Bedingungen hatten 2019, war das eben noch nicht der Fall. Und das heißt also, wir wissen nicht, wie es dann wirklich aussehen würde.
Das heißt, die Feuerprobe sozusagen, die kommt bei der nächsten Sturmflut.
Ja, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist auch noch die, dass die Lagune braucht ja den ständigen Austausch mit dem Meer. Jedes Mal, wenn die Fluttore hochgefahren werden, ist ja kein Austausch da. Ja. Das heißt also, es sind ja noch sehr, sehr viele Häuser in Venedig, die im Übrigen keine Sickergruben haben und die dann also die ganzen Abwässer dann direkt in das Wasser der Kanäle dann geben. Das heißt also, dieser Austausch mit dem Meer ist absolut unabdinglich, und wenn er nicht stattfindet, dann verkommt die Lagune zu einer Kloake. Aber weil jetzt immer häufiger die Fluttore hochgefahren werden und das noch weiter zunehmen wird mit dem Anstieg des Meeresspiegels, haben wir hier ein großes Problem.
Ja. Sprechen wir vielleicht noch kurz über die großen Probleme, die es gab rund um den Bau dieses Riesenprojekts. Das ist das größte Infrastrukturprojekt, habe ich gelesen, in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg. Und angefangen hat Bettino Craxi. Der hat das angekündigt, Bettino Craxi, man wird sich vielleicht erinnern, der war in den 1980ern mal Ministerpräsident und später dann verurteilt wegen Korruption.
Und starb im Exil in Tunesien.
Genau, lo facevano tutti. Das ist immer noch mein Lieblingszitat von jedem italienischen Politiker. Das haben alle gemacht zur Korruption, zur Annahme von Schmiergeldern. Angefangen mit dem Bau hat dann 2003 jemand anderes, Silvio Berlusconi. Und
Nein, der hat den Grundstein erstmal gelegt, nur den Grundstein.
Ja. Aber ja, Berlusconi, das kann man mit was verbinden in Deutschland.
Ja, aber in dem Fall muss ich jetzt mal Berlusconi in Schutz nehmen, denn witzigerweise wusste Berlusconi ganz genau, dass nicht genügend Geld da war. Das Geld kam erst mit Romano Prodi, der damals Präsident der Europäischen Kommission war. Der hat dafür gesorgt, dass das Ding über die Bühne ging.
Sie sind live dabei, Petra Reschke und Silvio Berlusconi in Schutz,
ja.
Dass ich das noch erleben darf.
Weil kein Geld da war, das wusste er ganz genau.
Was auch nicht da war, war eine Ausschreibung.
Genau, denn Mose ist ja, und ich habe das eben ganz naiv auch am Anfang, als ich in Italien, also in Venedig war, hörte ich nur immer diesen Namen Consorzio Venezia Nuova. Und das klang für mich wie ein Zusammenschluss eines wissenschaftlichen Rats. Und dann habe ich durch Zufall entdeckt, dass es da überhaupt keine Ausschreibung für dieses Monsterprojekt gab, sondern dieses Consorzio Venezia Nuova ist nichts anderes als der Zusammenschluss von privaten norditalienischen Bauunternehmern. Und was möchte ein Bauunternehmer? Ein Bauunternehmer möchte so viel Beton wie möglich in der Lagune versenken. Gesagt, getan.
Ja. Und es war ja durchaus auch viel Geld drin. Dann 2014, wir sprechen ja viel über Luigi Bugnaro, der ist der aktuelle Bürgermeister von Venedig. 2014 musste sein Vorgänger Giorgio Orsoni zurücktreten, und zwar wegen Mose. Und der war auch nicht der Einzige, der gesamte Stadtrat ist zurückgetreten. Was war denn da los?
Wir wussten hier in Venedig eigentlich schon die ganze Zeit, dass die Geschichte nicht sauber ist. Und waren deshalb dann auch nicht überrascht, als dann 2014 39 Politiker und Bürokraten dann eben halt festgenommen worden sind. Darunter eben halt der Regionalpräsident, der Bürgermeister von Venedig und dann noch ein Minister und so weiter.
Also Regionalpräsident, das ist sowas wie der Ministerpräsident von meinetwegen dann.
Genau, ja, genau. Denn wir wussten hier in Venedig, dass dieses Consorzio Venezia Nuova, also dieser Zusammenschluss privater Bauunternehmer, erstens mal auch alle Alternativen blockiert hat. Ja, also es gab ja immer alternative Lösungen, auch Venedig anzuheben. Also es gab Ingenieure, die dafür ein Programm entwickelt haben, was heute auch schon weiter fortgeschritten ist, die dann eben kleinere Fluttore zu machen an verschiedenen Stellen, dann die Fundamente zu erheben und so weiter. Da könnte damit, alleine mit solchen Maßnahmen, hätte man Venedig bis zu einem Hochwasser von 1,70 Meter schützen können, ja. Aber alle Alternativen wurden von der Politik, also von den Politikern, die von diesem Konsortio bestochen worden sind. Es geht ja hier auch um Parteispendenskandal, ne? Also Parteien wurden ja finanziert auch von diesem Konsortio. Das heißt also, alle Alternativen wurden geblockt. Das ganze Geld floss also ausschließlich nur in Mose rein. Und wir reden jetzt hier von, heute sind die Kosten insgesamt jetzt schon gestiegen auf 7 Milliarden Euro plus 2,5 Milliarden Euro für die sogenannten Ausgleichsarbeiten.
Sind da die Instandhaltungen schon drin?
Nein, die Instandhaltung ist eben noch nicht drin. Die Summen schwanken zwischen 100 und 200 Millionen Euro alleine nur für die Instandhaltung von Mose. Und
im Jahr?
Im Jahr. Und der Einsatz, der einzelne Einsatz von Mose kostet jedes Mal 200.000 Euro.
Ein hoher Preis dafür, diesen Hafen weiterlaufen zu lassen.
Genau das. Also es geht im Wesentlichen darum, hätten wir den Hafen nicht, also diese Form von Schifffahrt ist sowieso für eine Lagune nicht vorgesehen. Also der Hafen von Triest ist ein Tiefseehafen beispielsweise, ist was ganz anderes als Venedig. Aber man will ja nun auf dieses Geld nicht verzichten und die Interessen sind eben auch so groß. Wenn man nur daran denkt, irgendwie der Betreiber des Kreuzfahrthafens, dazu gehört eben auch die Region Veneto, ja, zusammen.
Man merkt Venedig so lange, bis nichts mehr da ist.
Genau.
Und Mose ist dann mehr ein Pflaster auf eine Fleischwunde als tatsächlich eine Lösung für das Hochwasser hier.
Ja, das ist wie so ein bisschen wie so ein Blümchenpflaster auf ein Geschwür, ne? Der Mose sollte eigentlich ursprünglich Venedig über 100 Jahre vor dem Hochwasser schützen. Aber weil das jetzt schon so oft eingesetzt wurde und es immer häufiger eingesetzt wird und der Meeresspiegel darüber hinaus auch noch steigt und bei der Planung im Übrigen von Mose, das ist ja auch noch eine Kuriosität, der wurde der Anstieg des Meeresspiegels, der ja damals schon bekannt war, wurde runtergerechnet. Und das heißt also, sie sind auch von ganz anderen Zahlen ausgegangen, extra natürlich, um so zu tun, als würde das noch ewig lange sozusagen Venedig vor dem Hochwasser schützen, was es eben de facto nicht tut. Und der Meeresspiegel nimmt natürlich keine Rücksicht darauf, sondern der steigt, wie er will. Und das heißt also, die Aussichten sind für Venedig extrem schlecht.
Tja, wir müssen leider diese Folge auf einer etwas tristen, um nicht zu sagen deprimierenden Note beenden. Mose, keine Lösung, sondern ein Blümchenpflaster auf einem Geschwür. Ich bedanke mich recht herzlich, Petra Reski, für das Gespräch, für die dritte Folge. Und falls ihr Kritik haben oder habt, unter unseren Socials sind wir erreichbar. Frau Reski, wie erreicht man Sie?
Auf Twitter, Facebook, Instagram und über meine Webseite www.petrareski.com und nicht zuletzt über meinen Newsletter Reskis Republik.
Ganz genau. Mich erreicht man immerhin über Twitter und über Instagram. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, journalistische Arbeit kostet Zeit und kostet Geld. Werden Sie Ehrenvenezianer, werden Sie Ehrenvenezianerin. Alle Infos dazu auch auf besagter Website. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.